Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Hier sind wir wieder und wir sprechen normalerweise immer über die Wirbelsäule bzw. über Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, alles was im Zusammenhang mit Rückenbeschwerden steht. Und heute nehmen wir mal eine Angelegenheit in Angriff, die nicht direkt mit dem Rücken zusammenhängt, aber eben eine Differentialdiagnose von Bandscheibenvorfällen ist. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass es ein Bandscheibenvorfall ist, aber wir machen ein Bild, beziehungsweise der Arzt schickt den Patienten zum MRT, der Patient kommt wieder und es ist kein Bandscheibenvorfall zu sehen. Das heißt, nicht alles, was wie ein Bandscheibenvorfall klinisch aussieht, muss auch wirklich ein Bandscheibenvorfall sein. Und wie sieht halt ein Bandscheibenvorfall aus? Das Klassische ist eben, dass wir diese typischen ins Bein ausstrahlenden Schmerzen haben, vielleicht auch mal eine Kribbelparästhesie, also so Gefühlsstörungen, Ameisenlaufen etc. Und wenn wir dann zum Arzt gehen und dieses Beschwerdebild schildern, dann wird häufig der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall ausgesprochen und dann eben die entsprechende Diagnostik eingeleitet. Aber was kann es denn sein, wenn es eben kein Bandscheibenvorfall ist, aber die Beschwerden eben so sehr einem Bandscheibenvorfall ähneln? Und diese klassische Differentialdiagnose ist das sogenannte Piriformis-Syndrom. Der Musculus piriformis, das ist der birnenförmige Muskel, der zieht von der Vorderseite des Kreuzbeins durch das sogenannte Foramen ischiaticum majus hin zum Oberschenkelknochen und dort eben speziell zu sogenanntem Trochanter major, zum großen Rollhügel. Und was macht der Muskel? Der Muskel kann dadurch einerseits den Oberschenkel außen rotieren und andererseits auch eben den Oberschenkel und das ganze Bein eben abduzieren, das heißt sozusagen seitlich abheben. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass unterhalb dieses Muskels der Nervus ischiaticus langläuft. Und darunter ist noch ein Band, das Ligamentum sacrospinale. Und dadurch ist eben das Foramen, also diese Öffnung, wo der Muskel durchtritt und wo unten eben der Nerv rauskommt, ziemlich dicht. Und wenn eben zum Beispiel der Muskel etwas anschwillt, dann kann es eben für den Nerven eng werden und dadurch kann der Nerv eben entsprechend reagieren und zu Beschwerden führen. Ich habe das Ganze auch schon auf meinem YouTube-Kanal an einem Modell verdeutlicht. Das kann sich jeder da mal anschauen. Das ist sicherlich sehr, sagen wir mal, plastisch und einprägsam, wenn man sich das noch zusätzlich eben zu dem Podcast anschaut. Also wie gesagt, das Problem ist im Prinzip das gleiche wie beim Bandscheibenvorfall. Ein Nerv ist eingeklemmt, aber der Nerv ist eben nicht durch einen Bandscheibenvorfall eingeklemmt, sondern eben durch einen Muskel etwas weiter tiefer. Nun ist halt die Frage, wie kann ich das vielleicht noch zusätzlich beweisen? Also ich habe jetzt erstmal nur den Verdacht, ne? Ich habe eine Symptomatik, die einem Bandscheibenvorfall ähnelt, aber ich sehe sozusagen keinen Bandscheibenvorfall im MRT. Und erhebe den Verdacht auf Piriformis-Syndrom, nun möchte ich es gerne auch beweisen. Und beweisen bedeutet, dass ich den Muskel, würde ich mal sagen, so ein bisschen unter Stress setze. Das heißt, ich versuche dieses Foramen, also diese Öffnung, wo Muskel und Nerv sich befinden, noch zu verdichten. Und das mache ich in erster Linie, indem ich sozusagen die entgegengesetzte Bewegung ausführe, die der Muskel normalerweise ausführt. Das heißt, der macht ja eine Außenrotation und eine Abduktion, dadurch wird er ja gedehnt. Das heißt also, mit diesen Bewegungen würde ich eher das Foramen öffnen. Aber wenn ich die gegenläufige Bewegung mache, das heißt, ich machen eine Adduktion und eine Innenrotation, Inflexion sozusagen, in Beugung, dann verdichte ich das Foramen und dadurch kann ich eben auch die entsprechende Schmerzsymptomatik auslösen. Das ist für mich der wichtigste Test. Es gibt noch so ein paar andere Bestätigungstests, aber für mich ist sozusagen dieser Test, der das am besten dann auch letztendlich zeigt. Frage ist manchmal auch, kann man das noch mit einem MRT zusätzlich beweisen? Wir sind ja sehr bildfixiert, also wollen gerne auf Bildern auch wirklich einen dickeren Muskel sehen. Man kann es versuchen, es gibt bestimmte Möglichkeiten, den Muskel gut im MRT abzubilden und dann im Seitenvergleich zu vermessen. Aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass das wirklich ja, eher selten gelingt, weil entscheidend ist ja, wann ist der Muskel dicker, und der Muskel ist halt dicker, wenn wir uns belasten, also zum Beispiel langes Sitzen oder eben Laufen. Das ist auch eine typische Läuferkrankheit, weil dann der Muskel auch mal angespannt wird, vor allem wenn eben das Laufbild nicht so ganz harmonisch ist, wo wir da vielleicht so ein bisschen disharmonisch uns fortbewegen und dadurch eine Seite vielleicht mehr belasten, dann kann es passieren, dass der Muskel so ein bisschen anschwillt und dann eben den Nerven abdrückt. Das heißt, wir müssten schon, wenn dann eher so ein MRT machen, nach einer gewissen Belastungsphase, wo eben dann wirklich auch was zu sehen ist. Für mich ist wichtiger als eben dieser Bildbeweis ein klinischer Test, wo ich eben den Muskel mit einem Lokalanästhetikum ein bisschen betäube, das heißt ein bisschen entspanne. Das kann man gut unterm Ultraschall machen. Man kann den Muskel sehr gut unterm Ultraschall sehen. Der befindet sich je nachdem so zwischen 5 und 8 cm Tiefe. Das kann man im Ultraschall sich darstellen und kann den Muskel dann auch sicher punktieren. Man kann das zusätzlich auch noch stimulieren, damit man wirklich auch sieht, dass die Nadel mitten im Muskel ist, und kann dann eben ein Lokalanästhetikum applizieren. Dadurch wird der Muskel entspannt und wir können dann dem Patienten halt sagen, er soll sich jetzt belasten, er soll halt viel sitzen oder laufen, je nachdem, was die Beschwerden hervorgerufen hat, um dann zu sehen, ob dadurch wirklich ein positiver Effekt entstanden ist. Man kann das Ganze auch unterm CT machen oder auch unterm Röntgen. Da kann man auch Kontrastmittel applizieren und dann auch sehen, dass man sich im Muskel befindet. Aber ich finde eben, das sind natürlich zusätzliche Strahlenbelastungen, und wenn man eben Strahlenbelastung vermeiden kann, dann sollte man das tun, und im Ultraschall sehe ich den Muskel sehr sicher, sodass ich halt das nicht benötige, eben irgendwie das Ganze im CT oder im Röntgen zu sehen. Was kann man dann therapeutisch machen, wenn man eben das Piriformis-Syndrom als Ursache der Beschwerden nachgewiesen hat? Man kann natürlich mit entsprechenden Dehnungsübungen, also Physiotherapie, machen, um eben dann den Muskel bewusst zu entspannen. Das hilft natürlich zwischenzeitlich auch, aber wenn wir eben weiter belasten, so ist meine Erfahrung, dann kommen die Beschwerden häufig wieder, weil das Problem ist ja halt, wir müssten eben diese Belastungssituation vermeiden, was wenn möglich getan werden sollte. Es gibt auch diese typischen Sitzringe, wo man eben den Muskel entlasten kann. Das kann natürlich alles versucht werden und sollte auch versucht werden. Die Frage ist aber eben trotzdem, falls das Ganze eben nicht zum gewünschten Erfolg führt, gibt es eine Möglichkeit, dann wirklich das Problem anzugehen? Und meine Erfahrung ist, dass man das ganz gut mit Botox, das heißt mit Botulinumtoxin, machen kann. Das kennt man vielleicht so eben aus der Kosmetik, denn viele wollen gerne ihre Falten wegbekommen und dadurch eine glattere Haut. Und was mache ich? Ich werde also den Muskel, der eben so zusammenzieht und diese Falten hervorruft, eben mit dem Botulinumtoxin ausschalten. Botulinumtoxin ist ja ein sogenanntes Nervengift, weil es eben die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen verhindert und dadurch eben diese ganzen Aktivierungsprozesse, die dann im Muskel ablaufen, eben stoppt. Das kann ich dann eben auch in den Piriformismuskel injizieren. Ich werde dadurch jetzt nicht den Muskel, will ich mal sagen, komplett lahmlegen. Das will ich auch nicht, weil der Muskel hat ja eine gewisse Funktion. Aber ich kann vielleicht 20% der Muskelfasern, will ich mal sagen, lahmlegen und dadurch eben den Muskel entspannen und eben dadurch den Druck vom Nerven nehmen, auch wenn eben der Muskel beim Sitzen etc. wieder anschwillt. Dadurch, dass eben 20% weniger Muskelfasern anschwellen können, bleibt ihm genug Platz für die Nerven und die Symptomatik bildet sich zurück. Also mit dem Botulinumtoxin habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss eben nur eins wissen, Botulinumtoxin wirkt nicht sofort. Ein Lokalanästhetikum wirkt sofort, das eben nicht, weil es halt diese Ausschüttung verhindert, aber wenn eben diese Botenstoffe noch da sind, dann dauert das ein bisschen, bis die sozusagen völlig verbraucht sind. Und man weiß aus Erfahrung, dass die Wirkung so nach einigen Tagen einsetzen kann. Man hat meistens den maximalen Wirkungseintritt so nach 1 bis 2 Wochen und das hält dann auch 3, 4, manchmal ein halbes Jahr an, je nachdem, wie das dann wieder abgebaut wird und dann eben diese Botenstoffe wieder neu gebildet und dann eben der ganze Prozess wieder einsetzt. Wichtig ist natürlich auch während dieser Zeit, wo eben das Botulinumtoxin wirkt und man eben weitgehend beschwerdefrei ist, daran arbeitet, die Ursache des Problems zu beseitigen. Also wenn es ein, sagen wir mal, ungünstiger Laufstil ist, dann muss man an seinem Laufstil arbeiten, vielleicht mal eine Laufanalyse machen und vielleicht braucht man bestimmte Schuheinlagen etc., um eben die Laufharmonie wiederherzustellen. Wenn es das Sitzen ist, kann man sich auch überlegen, ob man irgendwie ein anderes Möbelstück hat, Sitzposition wechselt, auch eben mit Stehtischen arbeitet etc. Also man muss natürlich schon eben während der Zeit, wo eben das Botulinumtoxin wirkt und man beschwerdefrei ist, einiges tun, damit, wenn eben die Wirkung nach ist, die Beschwerden nicht wiederkommen. Auch die Physiotherapie sollte natürlich optimiert werden, das heißt, diese ganzen Dehnungsübungen für den Muskel sollte man machen, um da auch wirklich den Muskel entsprechend vorzudehnen, damit auch dann wirklich eine optimale Ausgangsposition da ist, wenn eben das Botulinumtoxin nachlässt, dass der Muskel dann eben für die nächste Zeit auch entspannt ist und mit der Optimierung vom Laufstil, mit der Optimierung der entsprechenden Möbel, Sitzposition etc., kann man dann auch das Problem auf Dauer beheben. Das Ganze kann man sich auch nochmal in meinem YouTube-Kanal anschauen, was das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher macht, zusätzlich zum Podcast. Ich hoffe, es war interessant, auch mal eben ein anderes Thema zu behandeln, was sehr wichtig ist, weil eben nicht alles, was wie ein Bandscheibenvorfall aussieht, muss auch wirklich ein Bandscheibenvorfall sein. Da muss man manchmal kritisch sein und halt auch mal Bilder eben kritisch betrachten und eben auch andere Ursachen mit in die Diagnose einbeziehen und eben entsprechend abklären. Ich werde auch demnächst mal wieder so ein paar Nischenthemen behandeln. Jetzt hatte ich auch Patienten gehabt mit Talaufzysten. Ich glaube, Talaufzysten auch ein sehr interessantes und spannendes Thema, auch wenn es eben nicht so häufig als Ursache von Beschwerden vorkommt, aber sehr häufig diagnostiziert wird als Zufallsbefund auf MRT-Bildern, weil wir eben ziemlich schnell MRT-Bilder machen bei Beschwerden. Dann sehen wir natürlich auch vieles auf den Bildern und dann kommen Patienten auch mit Talaufzysten und dann wird man auch versuchen, natürlich die Talaufzysten in das Beschwerdebild einzugliedern, aber da muss man auch wirklich vorsichtig sein, damit man keine falschen Schlüsse zieht und dann vielleicht auch entsprechend falsche oder sagen wir mal nicht sinnvolle Behandlungskonzepte entwickelt. Ich würde mich auch freuen, wenn auch andere Themenvorschläge kommen aus dem Publikum, aus der Zuhörerschaft von Patienten, wo sie vielleicht eine Frage haben oder vielleicht irgendwas nicht verstanden haben oder mit irgendetwas unsicher sind, dann bitte an mich wenden, bitte eine Mail schreiben, bitte irgendwas in den Kommentaren hinterlegen, damit wir dann auch wirklich gut miteinander interagieren können, damit das für alle vom Vorteil ist und wir sozusagen den Podcast schön am Leben erhalten und dadurch halt auch für alle interessant bleiben. Ich werde auch nächste Woche mit unserer Physiotherapeutin vielleicht auch einige Übungen zeigen und aufnehmen und dann den YouTube-Kanal stellen, Dehnungsübungen für die Piriformis, wo man halt auch selbst mal gucken kann, wenn man eben Beschwerden hat und man eben den Piriformis dehnt, ob dadurch zum Beispiel die Beschwerden zurückgehen, dann kann man auch Schlüsse ziehen, dass es vielleicht dann ein Piriformis-Syndrom ist. Ich werde auch mal schauen, dass wir demnächst auch wieder ein paar Interviews machen, die die Sache auch nochmal interessant gestalten. Ich habe auch meine Tochter wird demnächst auch im Interview dabei sein. Sie ist ja Fitnesstrainerin und ich habe auch häufig eben die Frage, Was kann ich nach einem Bandscheibenvorfall im Fitnessstudio noch machen? Was darf ich nicht machen? Wo ist das Risiko etc.? Und ich denke mir, damit jemandem professionellen mal ein Interview zu geben, ist sicherlich für alle vom Vorteil. Also wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über entsprechende Mails zu Themenfragen und natürlich freue ich mich dann über Likes in dem Podcast oder auf dem YouTube-Kanal, damit eben wir entsprechende Reichweite haben können. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.